Wir wollen noch einmal miteinander beten. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, uns auf dein Wort zu konzentrieren und dass in diesem Bibeltext, den du uns gegeben hast, dass wir wirklich darin deine Stimme hören und dass jeder von uns das erkennt, was du ihm heute Morgen sagen willst. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, es gab mal eine Zeit, auch in unserem Lande, da wurde von Männern allgemein erwartet, dass sie stark sind. Starke Männer. Dieses Ziel galt auch für kleine Jungs als erstrebenswert. Ich will mal ein starker Mann werden. Wie viele Mütter und Großmütter haben mit diesem Versprechen gelockt, wenn die Jungs bestimmte Genüsse wie Reisbrei oder Spinat nicht runterkriegten? Ist das, damit du groß und stark wirst? Der Feminismus hat dann eher das Gegenideal des Softies aufgebaut, wobei inzwischen auch einige Feministinnen gemerkt haben, dass eine starke Schulter zum Anlehnen selten den Kopf eines Softies trägt. Sogar die Bibel geht davon aus, dass Männer stark sein sollen. 1. Korinther 16, Vers 13, da sagt Paulus, wachet, steht im Glauben, seid männlich und stark. Männlich und stark, das griechische Wort steht da wirklich. In neueren Übersetzungen wird das dann schamhaft vertuscht. Sogar die sonst so gute Luther 84 schreibt da, seid mutig und stark. Männlich als mutig zu übersetzen, ist nicht sehr mutig. Dagegen sagt Schlachter 2000 ganz wörtlich, seid mannhaft, seid stark. Es gehört offensichtlich einiger Mut dazu, in unserer Zeit griechische Texte aus dem ersten Jahrhundert wörtlich zu übersetzen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass Stärke nur bei Männern zu finden sei. Oder dass alle Männer automatisch stark wären. Männlich, das heißt, Männer sollen vorangehen. Das ist der Wille der Schöpfungsordnung. Männer sollen ihren Frauen Geborgenheit geben, sie sollen klare Orientierung in ihren Familien vermitteln, sie sollen Vorbilder im Glauben sein und sie sollen Führung wahrnehmen. In diesem Sinne männlich und stark. Es ist kein Zufall, die Könige der Bibel, die Priester der Bibel, die Familienoberhäupter der Bibel, die Apostel der Bibel, die Gemeindeleiter in der Bibel sind Männer. Das ist auch von Gott so gewollt. Und man kann nicht einfach sagen, das ist kulturgeschichtlich bedingt, denn es gab auch damals Religionen mit Priesterinnen und es gab immer wieder in der Kulturgeschichte Phasen, in denen das Matriarchat herrschte. Also die Herrschaft der Frauen, die Herrschaft der Mütter. Das ist nicht kulturgeschichtlich bedingt, dass die Bibel das so sieht, sondern das ist schöpfungsordnungsmäßig bedingt. Gleichzeitig lehrt die Bibel, in bestimmter Hinsicht sollen natürlich auch die Frauen stark sein. Epheser 6, Vers 10, da richtet sich Paulus an die gesamte Gemeinde, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Da sind die Frauen auch gemeint. Und Nehemia 8, Vers 10 im Alten Testament, die Freude am Herrn ist eure Stärke, Männer und Frauen, Junge und Alte. John MacArthur hat ein Buch geschrieben mit dem Titel 12 Extraordinary Women. Also 12 außergewöhnliche Frauen. Und Wilhelm Busch hat auf die Frage, wer ihn denn theologisch am stärksten geprägt hätte, und da hat der Frager nun irgendeinen berühmten Theologennamen erwartet, Schlatter oder Heim oder so, auf die Frage hat Wilhelm Busch schlichtweg geantwortet, meine Mutter. Die hat ihn am stärksten theologisch geprägt, weil sie ihn in die Welt der Bibel eingeführt und mit den Personen der Bibel vertraut gemacht hätte. Starke Frauen. Also beides ist wahr, Männer sollen ihre Führungsverantwortung in Ehe, Familie und Gemeinde wahrnehmen. Und auch Frauen sollen im Glauben stark werden, sollen starke Persönlichkeiten werden, starke Wirkungen erzielen. Und sie sollen so viel innere Stärke gewinnen, dass sie sich aus geistlicher Überzeugung ihren Männern unterordnen. Und dazu ist auch Stärke nötig. Das gilt ja generell. Nur ein Starker kann sich unterordnen und einordnen. Geistliche Stärke, nicht nur ältere Männer oder erwachsene Männer und erwachsene Frauen, auch in der jungen Generation kann und soll geistliche Stärke heranwachsen. So schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, da ist es in der alten Übersetzung, ihr Jünglinge, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Also auch junge Männer, auch junge Frauen können schon stark sein durch das Wort Gottes. Sie haben noch nicht die volle Reife und Erfahrung der Älteren und trotzdem kann das Wort Gottes sie schon stark machen. Stark in Christus. Wir sollen also alle stark werden. Und deshalb richtet sich unser Predigttext heute Morgen natürlich an die ganze Gemeinde. Wenn wir in unserer Predigtreihe einen neuen König kennenlernen, Josaphat, dessen Auftreten und dessen erste Amtsjahre lassen sich treffend mit diesem Begriff zusammenfassen. Josaphat war ein starker König. Er war ein starker König. Wir können nicht oft genug daran erinnern, dass ja die ganze Bibel für uns geschrieben ist. Und so wie die Schwächen und Sünden der Könige uns zur Warnung gegeben sind, so können wir aus ihren Stärken und Tugenden auch Ermutigung herausfinden und für uns lernen. Warnung und Vorbild. Das zweite Chronikbuch berichtet nun sehr ausführlich über Josaphat. Wir werden das wahrscheinlich erst nach den Sommerferien abschließen können. Wir werden mit Josaphat vor den Ferien nicht mehr durchkommen. Und heute wollen wir nur das 17. Kapitel miteinander studieren. Zweite Chronik 17. Dieses Kapitel stellt uns von Anfang bis Ende einen starken König vor. Militärisch, ökonomisch, also wirtschaftlich, diplomatisch, im Hinblick auf seine persönliche Wirkung, im Hinblick auf seinen persönlichen Mitarbeiterstab, alles stark. Und woran machen wir das fest? Wir werden das in diesem Text gleich sehen. Sein Vater Asa, über den wir ja vor zwei Jahren gesprochen hatten, der hatte seine Amtszeit sehr gut begonnen und sich dann selbst durch falsche Entscheidungen sehr geschwächt. Und während seiner letzten Amtsjahre wurde Asa dann sehr krank. Und da hat wahrscheinlich die letzten zwei, drei Jahre sein Sohn Josaphat parallel schon als eine Art Vizekönig mit ihm zusammen regiert. Die haben also miteinander wahrscheinlich zwei, drei Jahre regiert. Und Josaphat hat manches noch besser gemacht als sein Vater. Fast alles, was wir hier über ihn lesen in diesem ersten Kapitel, über ihn Kapitel 17, hat mit Stärke zu tun. Wir wollen das jetzt uns anschauen. Sie haben den Text vor sich. Und sein Sohn, also Asaphs Sohn Josaphat, wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel, also dem Nachbarn im Norden, dem Nordreich. Er konnte die Grenze zum Norden hin weiter stabilisieren, heißt es. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas, setzte Amtsleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, also nicht den Götzendienst, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke, also sein eigenes Volk vertraute ihm, liebte ihn, verehrte ihn, heißt das. Und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen Ben-Hahil, Obadja, Secharja, Netaniel und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten, Shemaja, Netanja, Zebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Tub, Adonia. Und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. So wurde Josaphat immer mächtiger und er baute in Juda Burgen und Städten mit Kornspeichern und hatte viel Vorrat in den Städten Judas. Und Kriegsleute, streitbare Männer, man kann auch übersetzen, tapfere Helden zu Jerusalem. Und dann wird die Ordnung geschildert, die Einheiten, denen die Obersten jeweils vorstanden. Und dann wird in Vers 16 noch ein Amasja vorgestellt, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Und dann heißt es am Ende in Vers 19, diese alle dienten dem König, außer denen, die der König noch zusätzlich in die festen Städte von ganz Juda gelegt hatte. Stark. Eine starke Bilanz. Eine starke Herrschaft. Das wird überdeutlich in diesen Versen. Das ist das stimmige Gesamtbild. Josaphat ist ein starker König. Und der Predigttext macht zugleich klar, wem Josaphat diese Stärke verdankt. Wer die Quelle seiner Stärke ist. Das zieht sich auch wie ein roter Faden durch diesen Text hindurch. Vers 3. Und der Herr war mit Josaphat. Denn er war vormals sein Vater David. Vers 5. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und dann noch einmal in Vers 10. Da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Ganz klare Analyse. Josaphat ist stark. Warum ist Josaphat stark? Weil der Herr ihn stark macht. Alle echte Stärke kommt von Gott. Das sagt die Bibel an vielen Stellen. Schon im Alten Testament in diesem Gebet der Hanna in 1. Samuel 2 zum Beispiel, da betet sie, der Herr macht arm und der Herr macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten. Also Gott macht das, Gott gibt wahre Stärke. Und in Daniel 2 haben wir eine ganz ähnliche Aussage, wo es heißt, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Alle Stärke kommt von Gott. Das ist hier deutlich. Und diese Stärke schenkt Gott dem Josaphat. Und Paulus hat das genauso gesagt in Epheser 6, Vers 10. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Verbindung, in der persönlichen Verbindung mit dem Herrn. Und so sehr die Bibel diese Abhängigkeit von Gott betont, macht sie auch klar, zugleich, dass dieser Josaphat eine persönliche Verantwortung für seine Stärke hatte. Also er musste sich gewissermaßen ankoppeln an diese Stärke Gottes. Das war seine persönliche Verantwortung, die er wahrnehmen musste. Die anderen Könige hatten ja denselben Gott gehabt wie er und waren trotzdem nicht so stark geworden. Und das steht auch hier ganz klar in Vers 3. Und der Herr war mit Josaphat, denn, und jetzt kommt das, was Josaphat tat. Er musste sich ankoppeln. Du musst dich ankoppeln an die Stärke Gottes. Gott will dich stark machen. Gott will dich zurüsten. Gott will dich gebrauchen. Aber er bezieht dich und deine Verantwortung in diesem Prozess mit ein. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis für uns. Wir sollen uns nicht zurücklehnen und sagen, ach, ich bin nun mal nicht so stark. Ich bin nun mal ein bisschen schwach und ich trotte so mein Christenleben vor mich hin. Ist nun mal so. Nein. Wir sollen fragen, Herr, was kann ich tun? Wo liegt meine Verantwortung? Wo liegt meine Verantwortung dafür, Herr, dass deine Stärke in mein Leben kommt? Dass deine Stärke auch in meinem Leben zum Tragen kommt. Sie liegt ja auch bereit. Herr, wo liegt meine Verantwortung, dass deine Stärke meinen Leuten zugutekommt? Und dass ich deinem Reich dienen kann in der Macht deiner Stärke, Herr, das möchte ich so gern. Aber zeig mir, wo meine Verantwortung liegt. Wir sollen nicht alle die gleichen Aufgaben übernehmen im Reich Gottes, aber wir sollen als Gottes Kinder, als Jünger Jesu, alle stark werden. Wir sollen alle stark werden im Leben mit Jesus, stark werden im Dienst für Jesus. Das ist sein Wille für uns, für jeden seiner Jünger. Und dazu können wir nun bei Josaphat einiges lernen. Und wir könnten dieses Kapitel 17 aus dem 2. Chronikbuch eigentlich unter die Überschrift stellen, wie man stark wird. Wie man stark wird. Was hat Josaphat dazu getan, dass Gottes Stärke in seinem Leben, in seinem Dienst gewirkt hat? Erste Beobachtung finden wir in den Versen 3 bis 5. Und der Herr war mit Josaphat, denn Er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, also nicht den Götzendienst, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der das Königtum. Also das ist das Erste. Er suchte starke Vorbilder. Das ist das Erste. Er suchte starke Vorbilder, dieser Josaphat. Er hat an starken Leuten Maß genommen. Erstmal an David. Hier steht, er wandelte in den früheren Wegen seines Vorfahren oder seines Vaters in diesem Sinne David. Das heißt, Josaphat kannte sich aus in der geistlichen Geschichte seines Volkes. Josaphat wusste, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das wusste er. Er hatte die Berichte sicherlich gehört, wie David Goliath widerstanden hatte. Wie David sein Volk immer mehr dahin gebracht hatte, nach dem Willen Gottes zu fragen, Gott zu gehorchen, Gott zu suchen. Er hatte davon gehört, wie David in einer persönlichen Verbindung mit Gott gelebt hat. Und wie er gute, starke Entscheidungen treffen konnte. Und daran wollte Josaphat Maß nehmen. In den früheren Wegen seines Vorfahren David. Und sicherlich hat ihm auch sein frommer Vater einiges über David erzählt. Einiges über Davids geistlichen Werdegang. Und was man von diesem Ahnherrn Israels alles lernen konnte. Und war David ein Vorbild aus der Geschichte? So hatte Josaphat an seinem Vater Asa auch ein lebendes Beispiel vor Augen. Denn Asa war ja auch gläubig. Asa war ja auch fromm. Asa wollte ja seinen Sohn sicherlich auch zu einem persönlichen Leben mit Gott führen und ermutigen und ihn dabei begleiten. Und so heißt es dann hier in Vers 4, er suchte den Gott seines Vaters. Da ist wahrscheinlich sein eigener, sein leiblicher Vater gemeint, der ja auch gläubig war. Also er suchte sich starke Vorbilder. Und bei David steht hier noch die früheren Wege. Die hat er sich zum Vorbild genommen. Also nicht, wie David dann in den Ehebruch gefallen ist mit Bathseba, nicht, wie er dann später den Uriah umgebracht hat, nicht, wie er dann später diese seltsame Volkszählung angeordnet hatte, nur aus Freude an seiner eigenen Macht. Er hat schon sortiert, er hat differenziert, er hat die früheren Wege Davids gesucht und sicherlich auch die früheren Wege seines Vaters, als der Vater noch klarere Entscheidungen traf. Als der Vater noch gehorsam nach dem Willen Gottes lebte. Das nahm er sich zum Vorbild. Er suchte starke Vorbilder. Und von den Vorbildern können wir nicht nur lernen, was sie bejaht haben, sondern von den Vorbildern können wir auch lernen, wogegen sie sich abgegrenzt haben. Das steht hier auch sehr deutlich. Er suchte nicht die Bale, Vers 3. Er vermied die Sünden der Vorfahren. Und in Vers 4 steht, er handelte nicht wie Israel. Er nahm sich kein Beispiel an ihrem Götzendienst. Er suchte sich gute, starke Vorbilder und nahm an dem Besten, was sie getan hatten, Maß. Das half ihm. Das ist das Erste, was Josaphat aktiv für seine Stärke, für seine eigene Stärke tat. Und wenn Sie sich erinnern, bei Asa hatten wir gesehen, dass er aus einer sehr schlechten Tradition kam. Was seine unmittelbaren Vorfahren anging. Das hatten wir bei Asa gesehen. Er hatte kaum lebende Vorbilder. Und da betonte Gottes Wort, das haben wir vor 2 Wochen gesehen, er ging eigene Schritte. Er musste aussteigen aus seiner schlechten Tradition. Er musste sich losreißen von den falschen Bindungen seiner unmittelbaren Familienvorgeschichte. Er musste sich von falscher Tradition trennen. Und bei Josaphat bekommen wir nun eine ganz wichtige Ergänzung. Auch er muss ganz eigene Schritte gehen, klar. Auch Josaphat hat den Glauben seines Vaters nicht geerbt. Auch Josaphat muss sich selbst für Gott entscheiden, muss selbst treu werden im Glauben. Aber Josaphat hatte den Vorteil, gute, lebende Vorbilder zu kennen. Das war der Unterschied. Und wir müssen beides festhalten. Einerseits, Glaube ist nicht vererbbar. Wir müssen eigene Schritte gehen, eigene Entscheidungen treffen. Das lernen wir an Asa. Aber auch das andere. Die Kirchengeschichte beginnt nicht mit uns. Der Weg Gottes beginnt nicht mit uns, sondern Gott hat eine lange Geschichte. Wir haben Väter im Glauben und von denen sollen und dürfen wir lernen. Und das sehen wir bei Josaphat. Und deshalb, ihr Lieben, sollen wir dankbar für gute Vorbilder sein. Wir haben das gehört in der Lesung durch Bruder Donda in Hebräer 13, Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Und schaut euch ihr Ende an, wie sie gelebt haben. Schaut euch ihren Wandel als Vorbild an und folgt ihnen nach. Und in Hebräer 12 ist das auch nochmal ganz deutlich ausgedrückt, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und in dem Kapitel davor, in Hebräer 11, sind ja die ganzen Glaubensväter genannt, diese Wolke von Zeugen, die treu gewesen sind in ihrem Leben mit Christus, in ihrem Leben mit Gott. Lasst uns gute Vorbilder suchen. Ein Historiker hat mal gesagt, die Geschichte ist keine Galerie von Mumien, sondern eine Wolke von Zeugen, die wir vernehmen sollen, und zwar in des Wortes doppelter Bedeutung. Wir sollen sie vernehmen, indem wir aufmerksam zuhören, und wir sollen sie vernehmen, indem wir sie befragen, indem wir sie gezielt befragen, hören und befragen. Was können wir von dir lernen? Wie hast du Gottes Wege gefunden? Wie hast du gelernt, ihm treu zu sein? Wie hast du seine Hilfe erfahren? Welche Opfer musstest du bringen? Welche Entscheidungen musstest du treffen? Welche Weichen musstest du stellen? Und da ist es gut, dass wir gute lebende Vorbilder haben. Und ich hoffe, jeder von Ihnen hat lebende Vorbilder, ältere Christen, von denen sie lernen können, an denen sie Maß nehmen können. Und jeder von uns muss sich fragen, für wen kann ich ein Vorbild sein? Wem kann ich helfen, Maß zu nehmen? Und wir können gute Vorbilder aus der Geschichte des Glaubens uns suchen. Biblische Personen, da haben wir viele wunderbare Vorbilder. Auch bei den Bibeltagen, jetzt werden wir wieder über Vorbilder des Glaubens sprechen. Und Lebensbilder, Biografien. Etwa bei CLV gibt es viele großartige Biografien bewährter Christen aus unterschiedlichsten Jahrhunderten. Von denen können wir so viel lernen. Das heißt nicht, dass wir sie verherrlichen. Das heißt nicht, dass wir ihre Schwächen nicht sehen. Aber wir können von ihnen lernen. Wir können Maß nehmen. Das machte Josaphat stark. Er suchte starke Vorbilder. Das war das Erste. Und darum liest diese Biografien zum Beispiel immer mit der Frage, was kann ich von diesen Menschen lernen? Es ist wichtig, dass wir über den Tellerrand unseres Alltags hinaussehen, dass wir uns herausfordern lassen, dass wir nicht einfach nur immer weitermachen in dem Trott, den wir schon seit 20 Jahren kennen, dass wir wachsen im Glauben. Gib dich nie mit dem Stand zufrieden, in dem du gerade bist. Sei dankbar, sei zufrieden für das, was Gott dir gerade schenkt. Aber bleib nicht stehen. Lass dich herausfordern. Lass dich nach vorne rufen. Lass dir von Gott Wachstum im Glauben schenken. Es hat mich sehr stark beeindruckt, wie ich neulich von einem älteren Bruder aus unserem Malachi-Kreis hörte. Er ist ein sehr erfahrener Bruder, ein sehr bewährter Bruder, durch den Gott in der Mission viel bewirkt hat. Und wie er so in sich hineinlächelnd sagte, früher habe ich eigentlich eine bessere Meinung von mir gehabt. Wo man merkte, der lässt sich herausfordern. Der kriegt von Gott noch Sündenerkenntnis geschenkt. Der will noch wachsen zu Christus hin. Es hat mich schwer beeindruckt, was dieser ältere, wirklich gestandene Bruder da bezeugt hat. Früher hatte ich eigentlich eine bessere Meinung von mir. Und so hat es Paulus auch gesagt. In Philipper 3, Vers 13 hat er das so gesagt, ich strecke mich nach vorne aus, ich lasse mich herausfordern. Er hat es wörtlich so formuliert, ich will Ihnen das ganz genau vorlesen. In Philipper 3, Vers 13 sagt er, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es schon ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Er wollte weiterkommen. Und wissen Sie, das ist das Geheimnis, denke ich, warum manche ältere Christen so jung und so frisch wirken. Und ich darf einige dieser Exemplare kennen und bin Gott dafür sehr dankbar, weil sie nicht nachlassen wollen, Christus ähnlicher zu werden. Darum wirken die so jung und so frisch. Und möge Gott uns das einschenken. Also, das war das Erste. Josaphat suchte sich starke Vorbilder. Lebende, solche aus der Geschichte des Volkes Gottes. Das war der erste Grund für seine Stärke. Und je mehr er denen nacheiferte, umso mutiger wurde er selbst. Und das ist das zweite Geheimnis von Josaphats Stärke. Er stärkte seinen Mut. Erstens, er suchte starke Vorbilder. Zweitens, er stärkte seinen Mut. Und jetzt kommen wir zu diesem großartigen Vers 6. Den müssen Sie genau lesen. Da steht, und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen, also diese Götzenopferstätten und die Aschera-Bilder aus Juda. Als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde. Das ist eine außergewöhnliche Formulierung. Menge übersetzt wörtlich so, weil ihm dann der Mut auf den Wegen des Herrn wuchs. Weil ihm der Mut auf den Wegen des Herrn wuchs. Er hat einen wachsenden Mut. Jesus will, dass wir mutig werden. Josaphats Stärke hatte etwas auch mit seinem Mut zu tun. Manfred Siebald hat ein schönes Lied geschrieben, das heißt, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, wenn wir gefragt werden nach unserem Zeugnis. Wir brauchen Mut, wenn Sie über Jesus lächeln in dem Umfeld, wo wir uns bewegen. Wir brauchen Mut, wenn wir merken, dass wir plötzlich Opfer bringen müssen, die uns eigentlich nicht schmecken, vor denen wir Angst haben. Wir brauchen Mut. Natürlich hat jeder ein unterschiedliches Naturell. Nicht jeder ist gleich. Also nicht jeder ist gleich beherzt, sage ich mal, von seinem Charakter her. Also der Timotheus war sicherlich wesentlich zögerlicher als der Petrus. Das waren zwei ganz unterschiedliche Typen. Das erfahren wir aus der Bibel sehr deutlich. Aber Mut brauchen wir alle. Und manche Leute denken, ja, Mut, das ist so eine Frage des Alters. In der Jugend, da hat man noch richtig schön Schwung. Und zum Alter hin wird man dann immer müder. Da lässt der Schwung danach, dann lässt der Mut danach, dann wird man immer vorsichtiger und zurückhaltender. Oh nein. Die biblische Logik geht genau andersherum. Sie sagt, je länger du mit Jesus lebst, umso mutiger solltest du werden. Je länger du mit Jesus lebst, umso mutiger solltest du werden. Woher kam denn dieser wachsende Mut bei Josaphat? Man kann das wörtlich übersetzen. Da sein Herz den Wegen Jahwes folgte, erstarkte sein Mut. Da sein Herz den Wegen Jahwes folgte, was war die Folge? Erstarkte sein Mut. Das heißt, auf den Wegen des Herrn wuchs sein Mut. Wenn du auf den Wegen des Herrn gehst, wenn du versuchst, Jesus gehorsam zu werden, dann wird er deinen Mut wachsen lassen. Dann wird er auch in dir das Bedürfnis wachsen lassen, mutiger zu werden, Jesus mutiger zu dienen, sich mutiger zu ihm zu stellen, mutigere Entscheidungen zu treffen, mutigere Pläne zu fassen. Auf den Wegen des Herrn wächst der Mut, dem Herrn zu dienen. Das ist hier die Aussage. Und wir sehen ja, dass Josaphats Mut starke Folgen hatte. Er hat dann umso entschlossener den Götzendienst, der sich in Restbeständen immer noch hartnäckig hielt, obwohl ja sein Vater Asa dagegen auch schon gekämpft hatte. Er hat dann versucht, den Götzendienst mit Stumpf und Stiel auszurotten. Es ist ihm auch nicht hundertprozentig gelungen, wie wir an anderer Stelle noch sehen werden. Aber er hat es versucht. Er hat versucht, treu zu sein. Er hat versucht, konsequent zu sein. Er stärkte seinen Mut auf den Wegen des Herrn. Das ist das Zweite. Und ihr Lieben, wir brauchen auch Mut. Wir brauchen Mut, um Schuld einzugestehen. Wir brauchen Mut, um gegen den Strom zu schwimmen und unpopuläre Wahrheiten zu sagen. Wir brauchen Mut, um Jesus zu bezeugen. Wir brauchen Mut, um Nein zu sagen, wenn man falsche Dinge von uns fordert und wenn man uns augenzwinkernd zum Betrug verleiten will. Dann brauchen wir Mut. Wenn der Steuerberater sagt, komm, da können Sie noch ein bisschen was gut machen. Wir gucken da nicht so genau hin, dann brauchen wir Mut. Wir brauchen Mut, Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen Mut, den Mund aufzumachen. Wir brauchen Mut, um Leserbriefe zu schreiben. Einer unserer Mitarbeiter hat jetzt vor kurzem einen großartigen Leserbrief an die HAZ geschrieben in der Auseinandersetzung um dieses sogenannte Gottesteilchen da bei der Diskussion um den Urknall. Es war ein klares, gutes Bekenntnis, was dieser Bruder da in seinem Leserbrief formuliert hat und hat dann mit seinem Namen unterzeichnet. Wir brauchen Mut. Und wissen Sie, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut heißt nicht, ich habe keine Angst. Wenn Sie keine Angst haben, brauchen Sie auch keinen Mut. Sondern Mut bedeutet, trotz Angst und trotz zitternden Knien und trotz Herzklopfen und trotz mancher Sorge um die Folgen, trotzdem das Richtige zu tun, weil Jesus es will. Das bedeutet Mut. Dem zu folgen, was ich von Jesus erkannt habe, auch wenn ich manchmal innerlich zusammenzucke und sage, oh, was wird daraus noch erwachsen? Vielleicht an Streit. Oder was wird daraus erwachsen? An Rufschändung. Wir brauchen Mut. Und liebe Gemeinde, diesen Mut will Jesus uns wachsen lassen, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Jesus will, dass wir nicht lascher werden, sondern mutiger im Glauben. Und solcher Mut macht stark. Und damit haben wir schon zwei Hilfestellungen, die wir bei Josaphat lernen können. Erstens, er suchte starke Vorbilder. Zweitens, er stärkte seinen Mut. Und dann kommt das Dritte, die dritte Hilfe zum Starkwerden. Und das sind die Verse 7 bis 10. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen, dann kommen die ganzen Namen, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten und mit ihnen die Priester. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Das ist das Dritte. Er stärkte sein Volk mit Gottes Wort. Drittens, er stärkte sein Volk mit Gottes Wort. Und das ist eine auffällige Zeitangabe. Hier zum ersten Mal in diesem Text, im dritten Jahr seiner Herrschaft. Warum steht das da? Weil jetzt wahrscheinlich die Zeit der Gemeinschaftsregierung mit seinem Vater vorbei war und seine erste eigene, selbstständige, vollverantwortliche Regierungstätigkeit begann. Das war eine Zäsur, das war ein Einschnitt. Bis dahin war er Co-Regent gewesen mit seinem Vater zusammen. Und von nun an, und wahrscheinlich steht das deswegen hier so deutlich, im dritten Jahr seiner Herrschaft, von nun an trägt Josaphat die Verantwortung ganz allein. Und die Leute werden gespannt geschaut haben, was für ein Signal setzt er jetzt? In welche Richtung wird es gehen? Jetzt, wo er ganz alleine die Richtlinien der Politik bestimmt. Jetzt, wo er ganz allein die volle Verantwortung trägt. Und Josaphat entscheidet sich für eine Bibelkampagne. Damit beginnt er. Großartig. Und zwar ist das eine Bibelkampagne nach dem Prinzip der G-Struktur. Er lädt die Leute nicht nur zu einer Zentralveranstaltung mit Hunderttausenden ein, sondern er geht zu den Leuten aufs Land. Er schickt ihnen eine hochkarätige Delegation und die sollen sie dazu anleiten, das Wort Gottes zu studieren und besser kennenzulernen. Das ist die Entscheidung. Er stärkt sein Volk mit Gottes Wort. Das war eine ganz zentrale Maßnahme, um das Volk zu stärken. Vor vielen Jahren erhielt ich einen Brief von einer christlichen Bekenntnisschule, der mich tief bewegt hat. Ich habe ihn bis heute aufgehoben. Da hatte die Schulleitung mich eingeladen, mit dem Lehrerkollegium ein Fortbildungsseminar durchzuführen. Sie hatten mir irgendein Thema gegeben, ich weiß schon gar nicht mehr, welches das war. Und dann schrieb ein wacher Lehrer an die Schulleitung und sagte, das Thema ist ja schön und gut und auch interessant, aber Leute, uns brennt noch etwas anderes auf den Nägeln. Sagt dem Nestvogel bitte, er soll dieses andere Thema machen. Und sie haben mir diesen Brief geschickt, die Schulleitung, und da schreibt der Lehrer, ich lese mal nur einige Auszüge draus vor, irgendwann nabeln sich alle Kinder, auch die von den frommen Eltern, ab. Und für diese Zeit müssen wir die Kinder stark machen, stark, um sich zu wehren. Stark, um zu erkennen, um nicht alles anzunehmen. Stark, um bewerten zu können. Stark, um unterscheiden zu können. Stark, um urteilen zu können. Und als christliche Schule müssen wir den Kindern doch die Waffenrüstung Gottes mitgeben. Und dann schreibt dieser Lehrer, es macht mich täglich traurig zu sehen, wie wenig selbstbewusst so viele unserer Mädchen und Jungen sind. Obwohl sie es als Erben des Himmelreiches doch wirklich sein könnten. Es macht mich traurig zu sehen, wie sie Orientierungen, Autoritäten hinterherlaufen, nicht weil diese Recht haben, sondern weil diese einfach stärker auftreten. Es macht mich traurig zu sehen, wie häufig sie andere Meinungen übernehmen, auch wenn die falsch sind, weil sie nicht stark genug sind, sich selbst eine eigene Meinung zu bilden. Vor allem aber betrübt mich, dass die uns anvertrauten Schüler und Schülerinnen aus der Gewissheit ihrer Rettung so oft nicht Freude und Stärke schöpfen, sondern Angst, etwas falsch zu machen. Und an diesem Punkt, so merke ich, ist mein Latein am Ende. Und deswegen hier mein Vorschlag für das pädagogische Fortbildungsthema: Kinder und Jugendliche stark machen. Wie geht das? Und den Brief hat mir die Schulleitung dann zugeschickt. Und ich saß da an meinem Schreibtisch und sagte: Herr, was soll ich Ihnen sagen? Und dann habe ich nach den biblischen Begriffen für stark gesucht und bin unter anderem auch auf diese Stelle aus Hebräer 13 gestoßen: ein festes Herz, ein starkes Herz. Und dann habe ich meinen Weg durch dieses Seminar hindurch gefunden und gesagt: Wie können wir den Kindern helfen, ein festes Herz zu gewinnen, ein starkes Herz? Und ich habe den Lehrern deutlich gemacht, das ist keine psychologische Frage, das ist auch nicht in erster Linie eine pädagogische Frage, sondern es ist eine geistliche Frage. Wie bekommen unsere Kinder ein starkes Herz? Und dann haben wir gesehen, Gottes Wort macht uns stark. Gottes Wahrheit macht uns urteilsfähig. Gottes Wahrheit gibt uns ein Fundament für alle Situationen des Lebens. Und Gottes Wahrheit führt uns immer mehr dahin, dass wir Gott selbst kennenlernen, wenn wir unser Herz für diese Wahrheit öffnen. Und dann haben wir einen großartigen Fortbildungstag gehabt. Ich hab das noch vor meinem inneren Auge. Die Lehrer sind mit solcher Freude und Überzeugung mitgegangen und haben gefragt, wie können wir das mit Gottes Hilfe erreichen, dass die Kinder heimisch werden im Hause der Wahrheit. Heimisch werden im Hause der Wahrheit, welche Gottes Wort ist. So allein können wir alle stark werden. Kinder, Eltern, Großeltern. Und das ist das dritte Geheimnis von Josaphats Stärke. Er stärkt sein Volk mit Gottes Wort. Schauen Sie, es ist auffällig, dass der Text uns sogar die Namen und die Anzahl der Prediger nennt. Drei Berufszweige sind das hier. Die Oberen, also die haben das Ganze gewissermaßen amtlich mit der entsprechenden Autorität versehen. Dann die Leviten und die Priester. Und es werden insgesamt 16 Namen genannt. Das war also eine handverlesene Truppe. Die machen sich auf den Weg. Die sind sicherlich geschult. Die sind selber kundig im Worte Gottes. Und dann sammeln sie die Menschen um sich. Und sie gehen zu ihnen und sie sagen: Ihr werdet stark nicht durch psychologische Tricks, ihr werdet stark nicht durch positives Denken, sondern ihr werdet stark auf dem Weg des Herrn, durch Gottes Methode. Und was ist Gottes Methode? Dass er uns seine Wahrheit lehrt. Und so hatte Gott das seinem Volk von Anfang an gesagt. Sie erinnern sich an diese berühmte Stelle in 5. Mose 6, wo Gott das schon den Eltern sagt, vor allem den Vätern, aber die Mütter sind da natürlich eingeschlossen. Diese Worte, die ich dir gebiete, sollst du zu Herzen nehmen, du sollst sie deinen Kindern einschärfen, 5. Mose 6 ab Vers 6. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Mach deine Kinder stark. Mach ihnen Gottes Wahrheit lieb. Stütze sie auf das Fundament seines Wortes. Das ist Gottes Methode. Wenn du stark werden willst, studiere das Wort Gottes. Wenn du deine Leute stark machen willst, lehre sie das Wort Gottes. Und so fängt Paulus an, als die Gemeinden gegründet werden in der Apostelgeschichte. Er lehrt sie das Wort Gottes. Gottes Wahrheit. Und wichtig ist, dass wir Gottes Wahrheit nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen lernen. Dass das beides zusammengehört. Dass wir gewissermaßen die logischen Strukturen der Texte verstehen und dass wir sie mit offenem Herzen studieren. Herr, was willst du von mir? Was willst du mir sagen mit diesem Wort? Wie soll ich es in meinem Alltag umsetzen? Wie kann ich deinem Wort gehorsam werden? Herr, wie kann ich dich in diesem Wort noch viel besser finden und kennenlernen? So will der Herr uns stark machen durch sein Wort. Und das ist eine ganz gefährliche Tendenz, wenn auch in vielen christlichen Kreisen heutzutage die biblische Lehre kleingeredet wird. Wie ich das neulich in der öffentlichen Zeitschrift eines altgedienten Missionswerkes fand, wo der Missionsleiter schrieb: Ja, zum ganz überwiegenden Teil besteht ja die Bibel auch aus Liedern und poetischen Schriften, wie beispielsweise den Psalmen. Diese alle sprechen vor allem unsere Vorstellungskraft und Fantasie an. Nur ein recht kleiner Teil der Heiligen Schrift dagegen sind Lehrbücher. Und dann beschwert er sich und sagt, die Art der Kommunikation von Christen ist hingegen hauptsächlich lehrhaft. Und davon müssen wir weg, meint er. Es geht um Bildsprache und Bilder bekommen heute eine viel größere Bedeutung als Worte. Dabei hat Paulus gesagt, die ganze Heilige Schrift und das ganze Alte Testament ist uns zur Lehre gegeben. Auch die Psalmen sind uns zur Lehre gegeben. Auch die Lieder der Bibel sind uns zur Lehre gegeben. Auch die Geschichten der Bibel sind uns gegeben, weil Gott uns seine Wahrheit darin zeigen will. Das dürfen wir uns nicht wegnehmen. Denn wenn wir uns das wegnehmen lassen, wenn wir erstmal anfangen, auf Bilder, auf Stimmungen, auf Fantasien, auf Geschichten zu setzen, wissen Sie, dann machen wir unsere Leute nicht stark, sondern machen wir sie schwach. Dann machen wir sie manipulierbar. Dann setzen wir sie allen möglichen geistigen Strömungen aus und sie können sich nicht wehren. Sie können sich nicht mehr wehren, weil sie die Kriterien, weil sie die Maßstäbe gar nicht kennen, mit denen sie das vergleichen können, was ihnen andere sagen. Lasst uns unsere Leute stark machen. Lasst uns selber stark werden im Wort Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass schon junge Christen lernen, von Anfang an die Bibel zu verstehen. Dass schon junge Christen lernen, die Bibel selbstständig zu lesen. Dass schon junge Christen lernen, die biblische Wahrheit auch weiterzugeben. Deswegen bin ich so dankbar, dass auch immer mehr junge Leute aus unserem Umfeld sagen, jawohl, wir wollen Verantwortung wahrnehmen. Wir wollen Gottes Wort weitergeben, da wo es uns möglich ist. Und deswegen hat doch das Johannes auch geschrieben in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 19. Sie erinnern sich, er sagt, ihr seid stark. Warum seid ihr stark? Ich habe euch jungen Männern geschrieben, ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Darum seid ihr stark. Und wenn ihr anfangt, vom Wort Gottes wegzugehen, werdet ihr merken, wie schwach ihr seid. Und wenn ihr anfangt, das Wort Gottes durch eure eigenen Methoden und Theorien zu ersetzen, dann werdet ihr schwach und schwächer werden. Josaphat stärkt das Volk, indem er sie die Heilige Schrift lehrt. Und wir sehen, wie das sich auswirkt. Vers 10. Nach dieser Bibelkampagne, da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder, die um Juda herum lagen, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Das heißt, die haben Bibelstudium gemacht und Gott hat dafür gesorgt, dass ihre Feinde, die ihre Feinde hätten werden können, zurückschreckten. Dass die Respekt bekamen, dass die Achtung bekamen vor Josaphat und seinen Leuten. Und dann zum Ende scheint der Bericht plötzlich sehr technisch zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie das gemerkt haben, ab Vers 11, da ist dann zunächst von den Philistern und den Arabern die Rede, also die Philister stehen hier für die Seevölker, die Geschenke dem Josaphat bringen. Also Gott lässt es in der Zeit dann auch mal so laufen, dass die Welt drumherum den Leuten Gottes sogar zuarbeitet. Das hat es auch immer mal wieder gegeben. Zeiten der äußeren Ruhe, Zeiten des äußeren Wohlstandes. Das kann Gott auch mal schenken, wenn er es für richtig hält. Und dann werden hier viele Zahlen genannt, wie groß das Heer war. Aber dann tauchen wieder Namen auf ab Vers 14. Und dies war ihre Ordnung nach ihren Sippen. In Juda waren Oberste über 1000, Adna der Oberste unter ihm 300.000 streitbare Männer. Und dann Jochanan der Oberste unter ihm 280.000. Und neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst gestellt hatte. Und aus Benjamin Eljada, ein tapferer Held oder ein streitbarer Mann, wie man das auch übersetzen kann. Und wir fragen uns zum Schluss, warum werden wir auch darüber so ausführlich informiert? Und ich denke, hier will uns Gott noch einen letzten Punkt zeigen, der zu Josaphats Stärke beitrug. Der fällt ein wenig aus dem Rahmen, aber es ist wichtig, dass wir den nicht unter den Tisch fallen lassen. Er hatte starke Mitarbeiter. Das ist das Vierte. Er hatte starke Mitarbeiter. Schauen Sie, in Vers 13, da ist die Rede von streitbaren Männern. Schlachter schreibt, tapfere Helden. In einer alten Luther-Übersetzung heißt es, gewaltige Männer. Und über Eljada wird gesagt, in Vers 17, er war ein streitbarer Mann, er war ein tapferer Held. Das ist wahrscheinlich, dass die auch das Bibelprogramm durchlaufen hatten. Die gehörten ja zu den Führungskräften mit dazu. Die waren da erst recht einbezogen. Die waren geistlich stark und offensichtlich waren sie auch auf ihrem Fachgebiet fähig. Und die Bibel zeigt, Josaphat sammelt starke Leute um sich. Keine Marionetten, keine Opportunisten, keine Ja-Sager, starke Leute. Und in seinem Umfeld wurden die Menschen auch stark offensichtlich. Sie konnten heranreifen, sie konnten Profil gewinnen, sie konnten Verantwortung übernehmen. Und so wird das Südreich Juda Und der Josaphat ein Vorbild dafür, wie eine Gemeinde weiter erstarkt. Nämlich dadurch, dass Einzelne stark werden und sich in das Ganze einordnen. Und in Vers 19, da sehen Sie auch, die hatten dann auch keine Probleme, sich Josaphat unterzuordnen. Vers 19, diese alle dienten dem König. Die haben nicht gesagt, jetzt sind wir so stark, jetzt machen wir nur noch unser eigenes Ding. Nein, sich einordnen können ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Nur der Starke kann sich einordnen. Und das fiel ihnen nicht schwer, weil sie merkten, dass auch der König sich als Diener verstand. Auch der König verstand sich als Diener. Und zwei Kapitel später, das werden wir nach den Ferien sehen, da wird zu einem späteren Zeitpunkt über Josaphat nochmal gesagt, wie er seinem Volk nachging. Da heißt es in 2. Chronik 19, Vers 4, in einer schwierigen Situation, und Josaphat zog wieder im Volk umher, von Beersheba an, also im Süden, bis auf das Gebirge Ephraim im Norden und brachte sie zurück zu dem Herrn. Das heißt, er ist selber losgegangen. Er hat das Land durchzogen, vom Süden bis zum Norden. Er hat um seine Leute gekämpft. Er hat um sie gerungen, um sie zurückzubringen zum Herrn. Es war ihm kein Weg zu weit. Es war ihm kein Opfer zu groß. Er hat sich selbst als ein Diener verstanden mit Leib und Seele. Und ich denke, das ist für jede Leitungsaufgabe wichtig, ob Sie im Kindergottesdienst Verantwortung haben, in der Jugendarbeit, in der Gemeindeleitung, dass die Leitenden ihren Einsatz immer als Dienst verstehen und dass die Leitenden immer opferbereit sind. Egal an welcher Stelle sie leiten, auch in ihrer Familie, dass die Leitenden bereit sind, sich ganz hinzugeben und die Ersten zu sein, wenn es darum geht, Opfer zu bringen. John MacArthur hat das einmal in einem Text über Leiterschaft so ausgedrückt. Und das ist in der großartigen Biografie, die über ihn erschienen ist, auf Seite 253 dokumentiert. Da sagt er, die Früchte wahrer christusähnlicher Leiterschaft sind Demut, Milde, Selbstaufopferung und Liebe zu den Schafen. Ein guter Hirte verkörpert, wonach jeder Verantwortliche in der Gemeinde streben sollte. Er ist den Menschen zugewandt, geduldig, einfühlsam, engagiert und selbstlos. Herrische Autokraten, die zu Mitgefühl oder Freundlichkeit anscheinend unfähig sind, sind als Führungspersonen vollkommen ungeeignet. Der Schlüssel zu guter Leiterschaft liegt weit weniger darin zu herrschen, als vielmehr darin, sich hinzugeben. Das ist Gottes Prinzip. Das ist Gottes Design, Gottes Profil für Leiterschaft. Und daran wollen wir versuchen, uns auszurichten. Und wissen Sie, in diesem Sinne scheint Josaphat ein starker König gewesen zu sein, mit starken Mitarbeitern. Und diese Stärke hatte offensichtlich etwas mit Hingabe zu tun. Und dann zum Schluss legt uns unser Text noch diesen einen Mitarbeiter besonders ans Herz, den Amasja. In Vers 16. Der wird uns noch mal kurz vorgestellt, als würde die Kamera zum Schluss diesen Mann noch mal heranholen. Wollen wir uns auf den noch einmal kurz konzentrieren. Da steht über diesen Amasja, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte. Oder man kann auch wörtlich übersetzen, der sich dem Herrn freiwillig zur Verfügung gestellt hatte. Freiwillig. Und haben Sie gemerkt, der hat sich nicht in den Dienst Josaphats gestellt, sondern in den Dienst des Herrn, steht hier. Das heißt, er hat gewusst, mein Dienst, in dem ich Josaphat untergeordnet bin, ist ein Dienst für Gott. Es ist ein Dienst für den Herrn. Vers 16 vielmehr. Neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte. Das ist Selbsthingabe. Er sagt, ich will diesem Volk dienen, weil ich Gott dienen will. Und ich stelle mich ihm ganz zur Verfügung. Was für ein Vorbild. Kein Wunder, dass ein Reich mit solchen Mitarbeitern wie Amasja stark wird. Was für ein Beispiel. Und sogar im Namen Amasja steckt für uns noch eine Ermutigung. Wissen Sie, was Amasja bedeutet? Amasja heißt, Jahwe trägt. Gott trägt. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Und das ist der Hinweis, woher Amasja diese Kraft bekam, sich freiwillig dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Sein Name war sein Geheimnis. Gott trägt, er wusste sich von Gott getragen. Und weil Gott ihn trägt, kann er sich hingeben im Dienst für diesen lebendigen Gott. Und damit schließt sich der Kreis. Wir hatten am Anfang gesagt, alle Stärke kommt von Gott. Kein anderer kann uns tragen außer Gott. Aber wir sind voll verantwortlich, uns freiwillig zur Verfügung zu stellen. Wie dieser Amasja. Wir sind voll verantwortlich, wie Josaphat, uns an diese Stärke anzukoppeln, die der Herr für uns bereithält und die er uns allen schenken will. Und wir sind gerufen, eingeladen, in diese Stärke, die Gott für uns wie eine Schutzjacke bereithält, gewissermaßen hineinzuschlüpfen und daran teilzuhaben, an dem, was er uns schenken will. Und dafür kann dieser Josaphat uns ein großartiges Vorbild und Beispiel geben. Er suchte sich starke Vorbilder, er stärkte seinen Mut auf den Wegen des Herrn, er stärkte sein Volk mit Gottes Wort und er hatte starke Mitarbeiter, die in seinem Umfeld erstarkten und reiften im Dienst Gottes. Ihr Lieben, auch aus uns will Jesus starke Leute machen. Starke Leute für sein Reich und für seine Ehre. Und darum hat kein Christ das Recht, sich auf seine eigene Schwäche zurückzuziehen. Das war ja schon bei den Gläubigen im Alten Testament immer wieder die Gefahr, genauso wie bei uns, dass sie resignierten, dass sie sich zurückziehen wollten, dass sie sagen, wir haben keine Kraft mehr, es geht nicht mehr. Aber der Herr hat sie nicht in ihre Schlupfwinkel abtauchen lassen, sondern er hat ihnen immer wieder seine Propheten hinterhergeschickt und entgegengeschickt. Genauso wie in Jesaja 40, wo Gott ihnen sagen lässt durch Jesaja 40 ab Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde erschaffen hat, er wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt, selbst Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und Josaphat ist so ein Beispiel dafür, was es heißt, auf den Herrn zu harren, dran zu bleiben. Klar, dass auch wir uns manchmal nicht gerade stark fühlen. Klar, dass wir uns auch manchmal nicht vorkommen wie Adler, sondern eher wie lahme Hühner, die über den Hof schleichen. Aber darauf kommt es nicht an, wie wir uns fühlen, sondern es kommt darauf an, was der Herr aus uns machen will. Amasja, Jahwe trägt. Und darum ist es gar nicht schlimm, wenn es uns manchmal wie jenem älteren Christen geht, bei dem die äußeren Kräfte immer weniger wurden. Aber er war fröhlich. Er war fröhlich. Und dann fragt ihn jemand, sag mal, wenn du so an die Zukunft denkst und an deinen Zustand, bekommst du dann nicht auch manchmal weiche Knie? Und er hat geantwortet, doch, doch, manchmal, da zittere ich schon, aber ich stehe auf einem Felsen und der Felsen unter mir, der zittert nicht. Jesus ist dein Fels. Jesus macht dich stark. Amen.